Elara Moriarty presste ihre Stirn gegen die kühle Scheibe des Zugfensters. Der anfängliche Schock der Kälte ließ sie kurz zusammenzucken, doch bald wurde das Gefühl unerwartet beruhigend. Ihre Augen blieben fest geschlossen, als wollte sie sich der Welt draußen verweigern. Es gab ohnehin nichts zu sehen, außer einer endlosen Abfolge aus dunklen Tannen, moosigen Böden und vereinzelten, herbstlich glühenden Bäumen, deren gelb-orangefarbene Blätter in der feuchten Luft wie flackernde Kerzen wirkten. Das monotone Flimmern des Waldes war längst von Schönheit zu Eintönigkeit verkommen. Seit über 3 Stunden fuhr der Zug durch dieses Niemandsland, und der drückende Kopfschmerz, der Elara seit dem frühen Morgen quälte, machte jede Minute zur Prüfung. Der Abend zuvor war eigentlich ein Genuss gewesen, ein seltener Ausflug in die Welt lebender Menschen. Miriam Laughlin, eine alte Studienfreundin, hatte sie dazu überredet, mit ihr in eine Bar zu gehen. Der Gedanke, für einen Abend der Stille der Archive und der staubigen Bibliotheken zu entkommen, war verlockend gewesen. Doch der Preis dafür war hoch. Eine Mischung aus Kater und leichter Reisekrankheit, die sich in ihrer Magengrube zusammenbraute wie ein unheilvolles Elixier. Die Stimme aus den Lautsprechern des Zugabteils schnitt durch das Dröhnen in ihrem Kopf wie ein Messer. Nächster Halt, Havenfield. Mit einem Seufzen öffnete Elara die Augen. Sie griff in ihre Tasche, überprüfte das Vorhandensein ihres Tablets, ihrer Notizen, eine Mischung aus handgeschriebenen Gedanken, gescannten Buchseiten und wirren Ausdrucken, und atmete tief durch. Ganz oben auf dem Stapel ihrer Unterlagen lag ein Blatt mit dem Titel »Auf den Spuren von Alaric Stanhope, der vergessene Da Vinci Amerikas«. Ein Ausdruck, den sie ursprünglich scherzhaft verwendet hatte, doch je tiefer sie in dessen Leben eindrang, desto passender erschien er ihr. Ein brillanter Geist, zerrieben zwischen Zeit, Tragik und Unverständnis. Der Zug fuhr in den kleinen, moosbedeckten Bahnhof von Havenfield ein. Regen hatte das Pflaster glänzen lassen, als wäre die ganze Welt hier aus feuchtem Stein und nebelgetränktem Moos gebaut. Elara stieg aus, streckte sich, ließ ihre Glieder knacken, die vom Sitzen wie aus Blei geworden waren. Die Luft war tatsächlich sauberer als in der Stadt, so rein, dass es fast unnatürlich wirkte. Nicht nur frisch, sondern still. Bedrohlich still. Einzig eine weitere Person war mit ihr ausgestiegen. Ungefähr 20 Meter entfernt stand eine Frau, die sich kaum bewegte. Sie trug einen langen schwarzen Lederstaubmantel, schwarze Stiefel und eine dunkle Sonnenbrille, trotz des trüben Himmels. Ihr rabenschwarzes Haar fiel ihr glatt über die Schultern, glänzte unnatürlich glatt. Etwas an ihr wirkte falsch. Zu perfekt, zu inszeniert. Wie eine Figur, die direkt aus einem Filmset für einen düsteren Agentenfilm entflohen war. Elara ertappte sich dabei, wie sie starrte. Neidisch vielleicht, aber auch angezogen. Die Frau drehte sich zu ihr, ein angedeutetes Lächeln auf den bleichen Lippen, bevor sie wortlos die steinernen Treppen des Bahnhofs hinaufstieg und verschwand. Beim Verlassen des Bahnhofs zückte Elara ihr Handy, nur um zu sehen, dass kein Netz verfügbar war. Natürlich. In einer Stadt wie dieser war es wahrscheinlich schon ein Fortschritt, dass der Bahnhof überhaupt noch funktionierte. Sie rief ein Taxi über das Hoteltelefon in der Empfangshalle des Bahnhofs, eine antike Apparatur mit Wählscheibe, die kaum vertrauenserweckend war. 20 Minuten später, oder vielleicht 30, Zeit fühlte sich hier anders an, traf der Wagen ein. Der Fahrer sprach kaum ein Wort, während er sie durch Havenfield kutschierte. Die Stadt schien aus der Zeit gefallen. Verwitterte Häuser, verriegelte Fensterläden, übergroße viktorianische Bauten, die ihre Schatten über enge Straßen warfen. Ein chinesisches Restaurant war geschlossen, ein Möbelgeschäft prahlte mit einem grellen Schild »Alles muss raus«. Offenbar seit Jahren. Das Hotel, das sie gebucht hatte, hieß einst Lakeview Hotel, doch mehrere der Buchstaben waren vom Schild gefallen, sodass es nun nur noch The Hat hieß. Der Rezeptionist, ein grauhaariger Mann mit Zigarette im Mundwinkel, ignorierte das Rauchverbotsschild direkt über seinem Kopf. Als sie den Namen des Hotels zur Sprache brachte, brummte er nur: Die Buchstaben klauen sie jede Woche wieder. Ist wie bei diesem, wie hieß er? Sifus? Sisyphos, korrigierte Elara beiläufig, nur um dann ein Stirnrunzeln von ihm zu ernten. Syphilis? Sie ließ es gut sein. Ihr Zimmer war klein, roch nach feuchtem Holz und hatte keinen Ausblick auf einen See, dafür auf einen leerstehenden Teppichladen. Aber sie war nicht hier für den Komfort, sie war hier für Antworten. Und vielleicht, ein kleines bisschen, auch für etwas, das sie noch nicht benennen konnte. Ein Gefühl, ein Drängen, eine Unruhe in der Brust, die stärker war als bloß akademisches Interesse. Ihr Zimmer war klein, roch nach feuchtem Holz und hatte keinen Ausblick auf einen See, dafür auf einen leerstehenden Teppichladen. Aber sie war nicht hier für den Komfort. Sie war hier für Antworten. Und vielleicht ein kleines bisschen, auch für etwas, das sie noch nicht benennen konnte. Ein Gefühl, ein Drängen, eine Unruhe in der Brust, die stärker war als bloß akademisches Interesse. Als sie aus dem Fenster starrte, erkannte sie erneut die Frau in Schwarz. Sie stand auf der Straße genau gegenüber dem Hotel. Ein schwarzer Wagen, lang, glänzend und teuer, hielt neben ihr. Ein Chauffeur stieg aus, öffnete wortlos die Tür und die Frau stieg ein. Kein Blick zurück. Der Wagen glitt davon wie ein Schatten. Elara fragte sich, ob sie die Frau wirklich zweimal gesehen hatte oder ob das Bild sich nur in ihr Gedächtnis eingebrannt hatte. Und dennoch, die Begegnung fühlte sich bedeutungsvoll an. So als wäre das keine Fremde gewesen, sondern ein Omen. Der nächste Morgen begann grau und träge. Der Nebel hing wie nasse Watte über den Straßen von Havenfield, schluckte Geräusche und verwischte Konturen. Elara Moriarty hatte kaum geschlafen. Das Bett war zu hart, die Geräusche aus den anderen Zimmern zu präsent und in ihren Gedanken kreiste immer wieder dieselbe Frage. Wer war diese Frau in Schwarz? Nach einem spärlichen Frühstück, ein Müsli-Riegel und ein schales Glas Wasser aus dem Badezimmerhahn, rief sie ein Taxi. Der Fahrer, ein Mann mit eingefallenen Wangen und glasigem Blick, sagte kein Wort, als sie Stanhope House nannte. Er nickte nur knapp, als hätte er gewusst, dass sie dorthin wollte, bevor sie es überhaupt ausgesprochen hatte. Nach etwa 15 Minuten Fahrt, durch Straßen, die mit herbstlichem Laub bedeckt waren und an deren Rändern die Häuser wie morsches Zahnfleisch standen, hielt der Wagen vor einem schiefergedeckten Herrenhaus. Ein verblasstes Schild kündete in schiefen Lettern: Historisches Stanhope House, Eintritt nach eigenem Ermessen. Die Lettern wirkten, als hätten sie sich vor Jahren entschlossen, langsam zu sterben. Elara stieg aus, trat durch das rostende Eisentor und betrat die Eingangshalle. Der erste Eindruck war Staub. Der zweite Stille. Es gab keine Besucher, keine leise Hintergrundmusik, kein Lächeln an einem Ticketschalter. Nur eine kleine Theke, auf der ein vergilbter, selbstgefalteter Flyer lag. Alaric Stanhope, der amerikanische Da Vinci, stand darauf. Elara blinzelte. Das war fast wörtlich der Titel ihrer eigenen Arbeit. Sie war gerade dabei, sich umzusehen, als eine Stimme erklang. Freundlich, aber mit einem Hauch zu viel Enthusiasmus, wie von jemandem, der sich das Fröhlichsein zur Pflicht gemacht hatte. »Das Museum schließt in 20 Minuten, Ma'am!« Elara wandte sich um. Eine Frau näherte sich, etwa in den 30ern, mit blassem Gesicht, kräftig geschminkten Lippen und einem puderblauen Anzug, der ebenso gut aus einem Kostümverleih stammen konnte. Ihre Nägel waren grell pink lackiert. Etwas an ihr wirkte künstlich, doch ihr Lächeln wirkte plötzlich echt, als Elara sich vorstellte. »Elara Moriarty, ich hatte gestern telefoniert.« »Oh, das war ich. Dr. Lysandra Vale. Kuratorin, Führerin, Reinigungskraft, Empfangsdame. Das komplette Personal also. Sie grinste verlegen und reichte die Hand. Der Händedruck war fest, aber seltsam kühl. Trotz des leicht schrillen Auftretens war da etwas an Lysandra, das Elara sympathisch fand. Vielleicht war es ihre Ehrlichkeit, vielleicht auch die unterschwellige Müdigkeit in ihren Augen, als hätte sie sich längst daran gewöhnt, vergessen zu werden. Wie das Museum, wie Stanhope selbst. »Viel Betrieb haben Sie nicht?« fragte Elara, als sie durch die erste Halle schritten. Lysandra lachte leise. »Dieses Jahr war das geschäftigste Jahr seit langem. Also, wir hatten 3 Besucher und Sie wären Nummer 4.« An den Wänden hingen Ölgemälde. Strenge Gesichter, allesamt Männer mit hochgeschlossenen Krägen und starren Blicken. Elara vermutete, es waren Vorfahren der Stanhopes oder Leute, die es gerne gewesen wären. »Stanhope war seiner Zeit weit voraus«, begann Lysandra, während sie in ein altes Arbeitszimmer traten. Er wurde verlacht, missverstanden. Wäre er ein reicher Mann gewesen oder einer mit Einfluss, würde heute vielleicht jedes Kind seinen Namen kennen. Stattdessen, sie zuckte mit den Schultern. Elara nickte, setzte sich auf einen wackeligen Stuhl und betrachtete, wie Lysandra zu einem Bücherregal ging und mehrere dicke, in Leder gebundene Bände hervorholte. Keiner der Einbände trug einen Titel, nur römische Ziffern, 3 bis 8. »Er konnte die Technologie seiner Zeit nicht nutzen«, fuhr Lysandra fort. »Er hatte Ideen, die für das 19. Jahrhundert einfach zu früh waren. Wie ein Höhlenmensch, der vom Weltraum träumt.« Elara blätterte durch die Bücher. Die Seiten waren vergilbt, manche mit verblassender Tinte, andere mit aufwendigen Skizzen. Apparate, Zahnräder, Röhren, Schemata. Grotesk detailliert, aber faszinierend. Einiges wirkte wie frühe Entwürfe für Herz-Lungen-Maschinen, anderes wie Prothesen oder Waffen oder etwas dazwischen. »Hat er das alles gebaut?«, fragte Elara. Lysandra zuckte erneut mit den Schultern. »Manches schon. Vieles blieb Theorie und manches wurde zerstört.« Sie machte eine Pause, dann fügte sie hinzu: »Nicht alles, was hier zu sehen ist, ist öffentlich zugänglich. Es gibt weiteres Material.« Elara hob den Blick. Ihre Stimme war vorsichtig, aber bestimmt. »Genau deshalb bin ich hier. Ich würde gerne sehen, was sonst noch existiert. Vor allem seine letzten Entwürfe.« Es entstand eine unangenehme Stille. Lysandra schien zu zögern. Ihre zuvor so aufgesetzte Freundlichkeit wich einem ernsten Ausdruck. Dann fast flüsternd: »Sie müssen sehr vorsichtig sein. Vieles davon ist alt und fragil.« Elara lächelte leicht. »Ich weiß, wie man mit Dingen umgeht, die leicht zerbrechen.« Ein Hauch von Röte stieg Lysandra in die Wangen. Sie nickte, stand auf, griff nach einem Schlüsselbund. 2 Treppen tiefer und durch einen engen, modrigen Gang kamen sie an eine alte, verzogene Holztür. Der Schlüssel quietschte im Schloss, der Türflügel öffnete sich nur widerwillig. Drinnen war es kühl, der Putz bröckelte von den Wänden. Ein Kellerraum, durchzogen vom Geruch alter Bücher, Öl und Metall. Regale säumten die Wände. Manche waren gefüllt mit Ordnern und Notizen, andere mit Gegenständen, deren Zweck Elara sich nicht einmal vorstellen konnte. Ein vergoldeter Handschuh mit langen, nadelartigen Fingern zog ihren Blick auf sich. Er wirkte wie ein chirurgisches Instrument aus einem Albtraum. Ein Porträt hing an der Wand. Es zeigte Alaric Stanhope, ein Mann mit scharfen Gesichtszügen und dunklen Augen. Neben ihm stand eine junge Frau in Schwarz, deren Gesicht fast wie das eines Porzellanpüppchens wirkte, Carmina Stanhope, seine Tochter. »Nach ihrem Tod veränderte sich alles«, sagte Lysandra leise. Stanhope isolierte sich, seine Arbeiten wurden seltsamer und viele seiner Kollegen begannen, ihn einen Wahnsinnigen zu nennen. Elara nickte. »Und doch war er ein Genie. Ja, ein Einsamer, Vergessener. Sie zog einen weiteren Band hervor, größer als die anderen. Darin war eine Skizze zu sehen, sorgfältig gezeichnet mit stachelartigen Röhren, Schläuchen und Drähten. In geschwungener Handschrift stand darunter Eternity Engine. Elara fröstelte. Haben Sie es je gefunden? Fragte sie. Lysandra schüttelte den Kopf. Nicht hier. Vielleicht zerstört. Vielleicht nie gebaut. Vielleicht irgendwo. Elara blickte auf die Buchstaben. Ein Kauderwelsch aus Symbolen, gemischt aus lateinisch wirkenden Fragmenten, asiatischen Schriftzeichen und unbekannten Zeichen. Kein bekanntes Alphabet. Und dennoch, die Struktur hatte Logik. Welche Sprache ist das? Fragte sie. Keine, zumindest keine bekannte. Er hat sie selbst erschaffen oder verschlüsselt. Vielleicht wollte er verhindern, dass jemand seine Arbeit stiehlt. Elara schloss das Buch. Etwas in ihr erwachte. Eine Mischung aus Angst, Ehrfurcht und einer Ahnung. Der Weg, den sie hier beschritt, war keiner, der sie einfach wieder gehen lassen würde. Und das, was sie in den Händen hielt, war kein Manuskript. Es war ein Schlüssel. Der Himmel über Havenfield war bereits bleigrau, als Elara Moriarty das Museum verließ. Der Nebel hatte sich verdichtet und rollte in Wellen über die Straßen, als wäre er eine lebendige Masse, die langsam durch die Gassen kroch. Das Pflaster glänzte vor Feuchtigkeit und selbst die Geräusche der wenigen Autos, die ab und zu vorbeifuhren, wirkten gedämpft, wie durch Watte gefiltert. Elara hielt ein Taxi an und ließ sich zurück zum Hotel bringen. Der Fahrer, ein anderer als am Morgen, musterte sie im Rückspiegel, sagte aber nichts. Wieder dieses Schweigen, das nicht nur aus Gleichgültigkeit geboren schien, sondern aus einer Art unterschwelligem Einverständnis, als wäre hier jeder schweigsam aus Prinzip oder aus Angst. Zurück im Hotel ließ Elara sich schwer auf das Bett sinken. Ihr Kopf pochte, nicht mehr vom Kater, sondern von den Eindrücken. Die geheimen Bücher, die seltsame Sprache, die Maschine, der Eternity Engine. Das alles war faszinierend, aber auch zutiefst beunruhigend. Etwas in den Zeichnungen, in der exakten Linienführung, in der obsessiven Detailverliebtheit erinnerte sie an etwas, das sie nicht greifen konnte. Etwas, das an der Grenze zwischen Genialität und Wahnsinn lebte. Sie duschte, aß ein trockenes Stück Pizza, das sie sich vom Imbiss mitgebracht hatte, und öffnete schließlich ihr Notebook, um ihre Notizen zu ordnen. Ihre Finger glitten zögernd über die Tastatur. Sie schrieb einen Abschnitt, dann stoppte sie. Etwas störte sie. Nicht auf dem Bildschirm, sondern draußen. Ein Geräusch. Ein Motor. Sie trat ans Fenster und schob die vergilbten Gardinen zur Seite. Da stand er. Wieder. Der schwarze Wagen, derselbe wie gestern. Lang, makellos, glänzend, als hätte er keinen einzigen Regentropfen abbekommen, obwohl der Asphalt drumherum nass war. Und dort, neben dem Auto, stand sie, die Frau in Schwarz. Ihr Gesicht war diesmal nur teilweise von der dunklen Brille verdeckt. Das, was Elara erkennen konnte, war kalkweiß, kein Rouge, kein Lächeln. Nur Stille. Die Frau sah nicht direkt zu ihr hoch, aber sie wirkte irgendwie aufmerksam, als hätte sie gewusst, dass sie beobachtet wurde. Ein Mann im altmodischen Chauffeur-Outfit öffnete stumm die Autotür. Die Frau stieg ein. Der Wagen fuhr fort, langsam, beinahe gemächlich, und verschwand in der Nebelwand. Elara wich vom Fenster zurück, das Herz in der Kehle. Dreimal hatte sie die Frau nun gesehen, und sie war sich sicher, das war kein Zufall. In einer Stadt wie Havenfield, mit kaum mehr als ein paar Dutzend Straßen, fiel jemand wie diese Frau auf. Und wenn sie wirklich zufällig hier war, warum schien sie Elara zu folgen? Sie erinnerte sich an das Bild im Museum, das Porträt von Alaric Stanhope mit seiner Tochter Carmina. Die Frau dort hatte etwas Ähnliches. Eine bleiche Eleganz, die man in der heutigen Zeit kaum mehr sah. Doch es konnte nicht sein. Carmina war vor über 100 Jahren gestorben und doch, Elara schüttelte den Gedanken ab. Um sich abzulenken, rief sie erneut ein Taxi. Der Abend war noch jung und sie wollte den Außenbereich des Museums am nächsten Tag fotografieren. Doch vielleicht konnte sie heute schon ein paar Aufnahmen vom Stadtkern machen. Der strotzte nur so vor morbidem Charme. Verlassene Villen, halbverfallene Kapellen, Ladenlokale mit zersprungenen Schaufenstern. Als sie den Eingang des Hotels durchquerte, nickte ihr der Rezeptionist, Mr. Calder, ohne viel Interesse zu. Wieder war da die Zigarette in seinem Mundwinkel, wieder das seltsame Schweigen. Elara dachte kurz darüber nach, ihn auf den schwarzen Wagen anzusprechen, auf die Frau in Schwarz. Doch sie ließ es bleiben. Die Reaktion des Mannes wäre sicher nur ein Achselzucken gewesen. Oder etwas noch Irritierenderes. Verständnis. Sie verbrachte eine Stunde in der Stadt. Die Straßen waren menschenleer. Selbst für einen Ort wie Havenfield wirkte das merkwürdig. In manchen Fenstern flackerte Licht, in anderen war nur Schwärze. Kein Kinderlachen, kein Hund, der bellte. Nur Stille. Zurück im Hotel machte sie noch ein paar Notizen. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, war inzwischen so konstant, dass es fast beruhigend wirkte, wie das Ticken einer Uhr in einem leeren Raum. Als sie endlich die Augen schloss, war es nicht der Schlaf, der sie erwartete, sondern ein Schrei. Ein echter, menschlicher Schrei. Mit einem Ruck saß sie aufrecht im Bett, Herz rasend, Mund trocken. Sie griff zum Lichtschalter, knipste ihn an und starrte zur Tür. Stimmen. Aufgeregte, panische Stimmen. Schritte auf dem Flur, Türen, die geöffnet wurden. Elara öffnete ihre Tür einen Spalt und sah drei, vielleicht vier Gäste vor einem Zimmer versammelt. Ihre Körper versperrten ihr die Sicht, doch sie sah genug. Rote Spritzer an der Wand. Etwas, das wie ein blutgetränktes Laken aussah. Dann, als einer der Umstehenden zur Seite trat, sah sie es ganz. Ein Mann lag auf dem Bett, oder das, was von ihm übrig war. Sein Oberkörper war übersät mit kleinen, gleichmäßigen Löchern, nicht wie Messerstiche. Eher, als hätte man Nadeln in ihn gestoßen. Dutzende. Sein Gesicht war eingefallen, blutleer, die Augen offen, aber leer, wie Glasperlen. Die Haut bleich, fast grau, im krassen Kontrast zum roten Meer, das sich unter ihm aufgesogen hatte. Der Rezeptionist, Mr. Calder, drängte sich durch die Menge. Ein schrecklicher Unfall, murmelte er, sichtlich nervös. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Ein Unfall? Elara hörte ihre eigene Stimme, heiser, entsetzt. Das soll ein Unfall sein? Niemand antwortete. Die Gäste diskutierten, flüsterten, einige weinten. Calder wich zurück. Elara konnte nicht länger hinsehen. Der metallische Geruch des Blutes brannte ihr in der Nase. Sie taumelte zurück in ihr Zimmer. Ihre Beine zitterten. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss und dennoch fühlte sie sich nicht sicher. Ihre Gedanken überschlugen sich. Der schwarze Wagen, die Frau, die seltsamen Zeichnungen, das Blut. Sie versuchte zu atmen, langsam, kontrolliert. Aber etwas in ihr wusste es bereits. Das war kein Unfall, es war eine Botschaft. Und sie war für sie bestimmt. Elara Moriarty saß noch lange wach in ihrem kleinen Hotelzimmer. Die Tür war verriegelt, das Licht eingeschaltet, ihr Blick starr auf das Handy in ihrer Hand gerichtet. Kein Netz, keine Verbindung zur Außenwelt, keine Möglichkeit, jemanden zu erreichen. Die Nacht zog sich hin wie ein grauer Schleier, und obwohl sie todmüde war, wagte sie es nicht, die Augen zu schließen. Immer wieder sah sie das Bild vor sich. Das durchbohrte Fleisch, das leere Gesicht des Mannes im Nebenzimmer. die unnatürlichen Einstiche, regelmäßig, fast chirurgisch gesetzt. Nicht wie ein Verbrechen im Affekt, nein, wie ein Vorgang, ein Ritual oder ein Experiment. Als der Morgen endlich kam, war Elara ein Schatten ihrer selbst. Ihre Augen waren gerötet, ihre Hände zitterten leicht, als sie eine Tasse lauwarmen Kaffees aus der Hotellobby nahm. Niemand sprach mit ihr. Auch Mr. Calder, der Rezeptionist, schien ihre Gegenwart zu ignorieren, als hätte sich nie etwas ereignet. Noch immer stand kein offizieller Hinweis an der Tür des Zimmers, in dem die Leiche gelegen hatte. Kein Absperrband, kein Schild. Nur eine geschlossene Tür. Und das Wissen, was dahinter lag. Nach kurzem Zögern verließ Elara das Hotel. Die Polizei. Sie musste mit der Polizei sprechen. So sehr sie daran zweifelte, dass in dieser Stadt jemand wirklich helfen wollte, sie konnte nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Auch wenn es bedeutete, wie eine Wahnsinnige dazustehen. Die Polizeistation war ein kleiner, gedrungener Bau mit schiefergrauem Dach und weißen Fensterrahmen. Ein Schild über dem Eingang verkündete: Sheriff's Office, Havenfield. Der Parkplatz war leer, abgesehen von einem einzigen Streifenwagen, der schräg in der Ecke stand. Elara betrat das Gebäude, trat durch eine schwere Glastür, die sich nur widerwillig öffnete, und fand sich in einem altmodischen Warteraum wieder. Die Polster der Stühle waren rissig, der Boden von Schmutzspuren übersät. An der Wand hing ein verblasstes Porträt des Bürgermeisters, daneben eine Pinnwand mit vermissten Tieren. Nach fast 40 Minuten wurde sie endlich aufgerufen. Der Mann, der hinter dem Schreibtisch saß, trug ein Namensschild: Inspektor Thorn. Sein Gesicht war fahl, eingefallen, mit dunklen Augenringen. Er sah aus, als hätte er selbst seit Tagen nicht geschlafen oder als würde ihn ein unsichtbares Gewicht niederdrücken. Miss Moriarty, richtig? Fragte er mit einem müden, beinahe genervten Tonfall. Wie kann ich helfen? Elara rang um Fassung. Sie berichtete alles. Das grauenvolle Bild, das sie gesehen hatte, die Reaktionen im Hotel, das Verhalten des Rezeptionisten, das eigenartige Verschwinden jeglicher Beweise. Sie sprach von dem schwarzen Wagen, von der Frau, dass sie das Gefühl hatte, verfolgt zu werden, dass das alles zusammenhing. Inspektor Thorn hörte zu, oder tat zumindest so. Er machte sich keine Notizen. Er nickte gelegentlich, aber sein Blick blieb leer, seine Haltung schlaff. Als sie geendet hatte, atmete er einmal tief durch, trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte und lehnte sich zurück. »Lassen Sie mich sehen, ob ich das richtig verstehe«, sagte er gedehnt. »Eine fremde Frau, die Sie seit Ihrer Ankunft in Havenfield verfolgt, bricht in das Zimmer eines Hotelgasts ein, ermordet ihn auf grausamste Weise, bleibt dann noch ein bisschen in der Gegend herum, um Sie zu beobachten. Und niemand sonst bemerkt etwas?« Seine Stimme war nicht hämisch, aber auch nicht mitfühlend. Sie war neutral. Kalt. »Ja«, sagte Elara schlicht. »So war es. Miss Moriarty, ich werde ganz ehrlich mit Ihnen sein.« Thorn richtete sich etwas auf, seine Augen wurden schmal. »Wir haben den Tatort untersucht. Es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen, keine verdächtigen Spuren, kein Grund, eine Ermittlungsakte zu eröffnen. Der Mann in dem Zimmer, so tragisch es ist, ist offenbar an einem plötzlichen medizinischen Notfall gestorben.« Elara starrte ihn an. Sein Hals war aufgeschlitzt, sein ganzer Körper durchbohrt. Was sie gesehen haben, war möglicherweise eine verzerrte Wahrnehmung in einem Moment großer Erschöpfung und emotionaler Belastung, antwortete Thorn. Das menschliche Gehirn ist sehr empfänglich für Fehlinterpretationen, besonders nachts. Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Ich bilde mir das nicht ein. Ich habe gesehen, was dort war. Ich war nicht die Einzige. Es gab andere Gäste, die sich mittlerweile an kaum noch etwas erinnern können, sagte Thorn ruhig. Was sehr häufig vorkommt. Traumaschutzmechanismus. Und die Frau? Presste Elara hervor. Schwarzes Haar, schwarzer Mantel, Sonnenbrille. Sie war gestern Nacht vor dem Hotel. Sie war auch am Bahnhof. Sie war am Museum. Ich habe sie gesehen. Immer wieder. Thorn schüttelte langsam den Kopf. Niemand, auf den ihre Beschreibung passt, wurde in Havenfield gesehen. Ich werde keinen Beamten dafür abstellen, um eine halluzinierte Fremde zu suchen. Elara sprang auf. Das war keine Halluzination. Thorn lehnte sich zurück. Sein Blick wurde schneidend. Ich empfehle Ihnen, Miss Moriarty, morgen Ihre Rückreise anzutreten. Unsere Stadt hat nichts mit solchen Dingen zu tun. Und es wäre schade, wenn Sie Ihre akademische Karriere durch haltlose Anschuldigungen gefährden würden. Das Gespräch war beendet. Unausgesprochen, aber endgültig. Als Elara wieder auf der Straße stand, wehte ein kalter Wind über die Pflastersteine. Die Sonne schien irgendwo zu existieren, doch ihre Strahlen erreichten diesen Ort nicht mehr. Sie fühlte sich ausgehöhlt, isoliert, verzweifelt. Und dann trat jemand aus dem Schatten einer Gasse. Ein älterer Mann mit wettergegerbtem Gesicht, grauem Bart und ruhigem Blick. Elara erkannte ihn sofort. Er war einer der Hotelgäste gewesen, die in der Nacht zuvor in den Flur gestürmt waren. Einer der wenigen, die die Leiche mit eigenen Augen gesehen hatten. »Miss Moriarty?« fragte er mit rauer Stimme. Sie nickte stumm. Er trat näher, sah sich kurz um und sprach dann leise, »Sie haben recht. Es war kein Unfall. Ich war lange Polizist. Ich weiß, wie ein Mord aussieht. Und was da passiert ist, das war einer.« Elara zögerte. »Warum sagen Sie mir das? Warum gehen Sie nicht zur Polizei?« Er schnaubte. »Weil die Polizei hier Teil des Problems ist. Ich bin mir nicht sicher, wie tief es reicht, aber irgendetwas stimmt nicht. Die halten Dinge unter Verschluss. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Überzeugung.« »Die Frau in Schwarz«, sagte Elara, beinahe flüsternd. »Sie haben sie gesehen, nicht wahr?« Der Mann nickte. »Ja, ich habe sie am Hotel gesehen. Und heute früh war sie wieder da, hat mit dem Rezeptionisten gesprochen. Die beiden wirkten vertraut.« Elara fröstelte. »Was will sie?« Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, aber ich habe etwas im Gästebuch gesehen. Das Zimmer, in dem der Mann starb. Es war gar nicht gebucht. Laut dem Register hätte es den ganzen Monat leer stehen sollen.« Sie erstarrte. »Dann war er nicht registriert? Oder man will nicht, dass jemand weiß, dass er da war?« antwortete er ruhig. Elara schluckte. Alles war verstrickt. Die Frau, der Tod, das Hotel, das Museum und irgendwie auch sie selbst. »Hören Sie«, sagte der Mann, »ich bin heute Abend nicht mehr hier. Ich will nicht länger bleiben. Aber passen Sie auf sich auf. Diese Stadt hat eine Geschichte. Und manche Dinge aus dieser Geschichte sind nie wirklich vergangen.« Er zog seinen Mantel enger und verschwand im Nebel, als wäre er Teil davon. Elara stand allein da, und die Schatten der Stadt rückten ein Stück näher. Die Nacht war hereingebrochen wie ein schwarzer Vorhang, der den Himmel verschluckte. Kein Stern war zu sehen, und der Mond zeigte sich nur als fahler Fleck hinter dichten, bleigrauen Wolken. Elara Moriarty saß auf dem alten Sessel in ihrem Hotelzimmer, eine Decke über den Schultern, ihre Finger umklammerten eine Tasse lauwarmen Tees. Ihre Gedanken ließen ihr keine Ruhe. Die Begegnung mit dem alten Mann hatte in ihr etwas geweckt. Ein Gefühl, das sie nicht mehr abschütteln konnte. Es war wie ein Zug, der sich in Bewegung gesetzt hatte und nun nicht mehr anzuhalten war. Gegen Mitternacht beschloss sie, ins Museum zurückzukehren. Sie konnte nicht schlafen und sie wusste, dass es in dem Kellerraum Dinge gab, die sie noch nicht gesehen hatte. Es war irrational, bei Nacht dorthin zu gehen und vielleicht auch gefährlich, doch der Drang, Antworten zu finden, war stärker als jede Vorsicht. Sie zog sich leise an, nahm eine kleine Taschenlampe, ihr Notizbuch und die Schlüsselkarte, die ihr Dr. Vale tags zuvor wortlos zugesteckt hatte. Die Kuratorin hatte sie ihr heimlich in die Hand gedrückt, begleitet von einem einzigen, vielsagenden Satz: Falls Sie tiefer gehen wollen. Der Weg zum Museum war gespenstisch still. Kein Wind, kein Vogel, nicht einmal das entfernte Heulen eines Hundes. Nur das Knirschen ihrer Schritte auf dem feuchten Kies. Der Eingang war verschlossen. Wie erwartet. Doch die Karte öffnete die Tür und Elara schlüpfte hinein, begleitet vom stummen, modrigen Atem des alten Hauses. Drinnen war es eiskalt. Die Dunkelheit verschlang das Licht ihrer Taschenlampe fast gänzlich. Die Strahlen der Lampe tasteten sich über die Wände, die ausgestellten Bilder, die gespenstisch wirkenden Silhouetten vergessener Maschinen. Elara bewegte sich zielstrebig zum Keller, vorbei an den Schautafeln, vorbei an den Gemälden, bis sie wieder vor der schweren Holztür stand, die sie am Vortag durchquert hatte. Der Schlüssel passte. Das Schloss klickte. Mit einem dumpfen Ächzen öffnete sich die Tür. Der Raum wirkte im Taschenlampenlicht noch bedrückender als am Tag. Die Schatten waren tiefer, die Umrisse unheimlicher. Elara trat vorsichtig ein. Die Tür schloss sich hinter ihr, als wäre sie von selbst zurückgefallen. Sie fröstelte. Diesmal suchte sie gezielt nach einem bestimmten Ordner, den sie gestern nur flüchtig bemerkt hatte. Auf dem Ledereinband stand in verblassener Tinte C. Stanhope. Pairs. Aufzeichnungen. Ihre Hände zitterten leicht, als sie das Buch öffnete. Auf der ersten Seite stand in sorgfältiger Handschrift Carmina Stanhope. Protokolle 5. bis 21. Oktober 1899. Elara blätterte weiter. Es war kein gewöhnliches Tagebuch. Die Seiten waren gespickt mit Formeln, Zeichnungen, anatomischen Skizzen, aber auch mit persönlichen Gedanken. Carmina war nicht nur die Tochter eines Genies, sie war offenbar selbst eine Forscherin, wenn nicht gar eine Wegbereiterin für das, was ihr Vater später als Eternity Engine bezeichnete. Ein Eintrag fiel ihr besonders ins Auge. 14. Oktober. Ich höre sie wieder. Die Stimmen. Sie sprechen durch die Maschine, obwohl sie noch nicht vollständig ist. Vater sagt, ich bilde es mir ein, aber ich weiß, dass sie echt sind. Sie erzählen von Dingen, die kommen werden. Von Orten, die es nicht geben dürfte. Von einer Zeit ohne Zeit. Elara schluckte. Sie konnte kaum glauben, was sie da las. Die Einträge wurden zunehmend verwirrter, aber nicht weniger präzise. Carmina beschrieb Träume, die nicht wie Träume wirkten. Von Maschinen, die durch Haut schnitten, von Menschen ohne Gesichter, von Türen, die sich nur durch Gedanken öffnen ließen. Ein weiterer Eintrag, datiert auf den 19. Oktober, ließ Elara frösteln. Heute war die Frau wieder da. Die mit den Augen aus Spiegelglas. Sie kommt ohne Geräusch, steht plötzlich im Raum, als wäre sie nie fort gewesen. Vater spricht nicht über sie. Aber ich weiß, dass er sie kennt. Ich weiß, dass sie nicht stirbt. Elara hielt inne. Die Beschreibung war eindeutig. Die Frau in Schwarz. Spiegelnde Augen. Vielleicht eine Metapher für die dunkle Sonnenbrille. Oder vielleicht etwas anderes. Etwas Nichtmenschliches. Sie las weiter. 20. Oktober. Ich habe die Skizzen vernichtet. Die Stimmen haben sich verändert. Sie flüstern nicht mehr. Sie fordern. Die Maschine verlangt Opfer. Das habe ich jetzt verstanden. Ein Zittern durchfuhr Elara. Was für eine Maschine verlangte Opfer? War es ein Bild, eine Metapher? Oder war es wörtlich gemeint? Dann auf der letzten Seite ein einzelner, hastig hingekritzelter Satz, so krakelig, dass sie ihn kaum entziffern konnte. Ich habe es getan. Ich bin das Gefäß. Ein dumpfer Laut ließ Elara zusammenfahren. Etwas war im Raum. Sie drehte sich hastig um. Ihre Taschenlampe zitterte in ihrer Hand. Zunächst sah sie nichts. Doch dann bemerkte sie es. Aus dem ein Schatten. Er bewegte sich nicht, aber er war da. Auf der anderen Seite des Raumes, nicht geworfen von einem Objekt, sondern selbstständig. Als hätte er kein Ursprungslicht. Elara trat einen Schritt zurück, ihr Atem flach. Ihre Finger umklammerten das Buch, als könnte es sie schützen. Plötzlich bewegte sich der Schatten. Langsam, fließend. Und dann war er verschwunden. Elara rannte. Sie stürmte aus dem Keller, stolperte beinahe auf den Stufen, hetzte durch die Ausstellungshalle, durch die Eingangshalle, hinaus in die Nacht. Die Tür fiel krachend hinter ihr ins Schloss. Der Nebel war dichter als zuvor. Sie atmete schwer. Ihre Lungen brannten. Der Schweiß lief ihr über den Rücken, trotz der Kälte. Sie blickte zurück zum Museum. In einem der Fenster, ganz oben unter dem Dach, stand eine Gestalt. Reglos, schwarz, beobachtend. Der Morgen begann mit einem unheilvollen Schweigen. Kein Hupen, kein Vogelruf, nur das ferne Ticken der Standuhr in der Hotellobby, das durch den Flur drang wie ein Herzschlag aus Holz. Elara Moriarty saß reglos auf dem Bett, das sie in dieser Nacht kaum verlassen hatte. Ihre Gedanken waren ein Wirbelsturm aus Zeichen, Schatten und Stimmen, die sie nie wirklich gehört, aber umso eindringlicher gespürt hatte. Die Worte aus Carmina Stanhopes Tagebuch klangen noch immer in ihr nach. Ich bin das Gefäß. Ein Satz wie ein Versiegeln, wie ein Bann. Und doch, etwas in ihr drängte weiter. Als würde eine fremde Kraft sie durch die Dunkelheit ziehen, unausweichlich und kalt. Nach einem schnellen, geschmacklosen Frühstück in der Hotelküche, einer Schale mit abgestandenem Müsli und bitterem Kaffee, entschied sie sich, zurück zum Museum zu gehen. Doch diesmal wollte sie nicht einfach nur sehen, sie wollte verstehen und sie wollte antworten. Denn jede neue Entdeckung hatte ihr gezeigt, dass Havenfield nicht nur ein Ort war, sondern eine Schwelle. Als sie sich dem Museum näherte, war es wie ausgestorben. Kein Fußgänger, kein Auto, keine Geräusche. Der Nebel hatte sich kaum gelichtet. Die Bäume wirkten starr, wie gemalt. Und das Gebäude selbst, das einst ehrwürdig und erhaben gewirkt hatte, wirkte nun wie ein schlafendes Raubtier, das sie in seinen Schlund locken wollte. Drinnen erwartete sie Dr. Miriam Vale. Die Kuratorin sah blasser aus als je zuvor. Ihre Lippen waren schmal, ihre Augen gerötet, aber hellwach. »Sie waren vergangene Nacht hier«, sagte sie leise. Es war keine Frage. Elara nickte. »Sie haben das Tagebuch gefunden.« Wieder ein Nicken. Miriam trat näher. Ihre Stimme war kaum hörbar. »Ich wusste, dass es sie rufen würde.« Elara runzelte die Stirn. »Was meinen Sie damit? Wer ruft mich?« »Nicht wer«, sagte Miriam. »Was?« Stille. Dann reichte sie Elara einen kleinen schwarzen Schlüssel, alt, filigran gearbeitet. Auf dem Griff waren drei verschlungene Kreise eingraviert. Unter dem Ostflügel befindet sich ein Archiv, das seit über 100 Jahren verschlossen ist, sagte Miriam. Es war nie für die Öffentlichkeit gedacht. Selbst die meisten Mitarbeiter wissen nicht, dass es existiert. Aber sie wurden ausgesucht. Ausgesucht? Von wem? Miriam senkte den Blick. Carmina hat nicht nur geforscht, sie hat vorbereitet. Elara nahm den Schlüssel, obwohl alles in ihr sich dagegen wehrte. Der kalte Stahl brannte förmlich in ihrer Hand. Gemeinsam stiegen sie eine schmale, von Spinnweben durchzogene Treppe hinab. Jeder Schritt hallte wie ein Glockenschlag. Die Luft wurde mit jedem Meter schwerer, dichter, schwefliger. Schließlich standen sie vor einer alten Stahltür, die keine Zeit mehr kannte. Der Schlüssel glitt mit erschreckender Leichtigkeit ins Schloss. Ein Klicken, ein Ächzen. Die Tür schwang auf. Ein schmaler Gang lag vor ihnen, ausgekleidet mit dunklem Holz, das von der Feuchtigkeit der Jahrzehnte aufgeschwemmt war. Am Ende des Ganges befand sich ein einzelner Raum, beleuchtet von einer einzigen nackten Glühbirne, die über einem Schreibtisch pendelte und schwach flackerte. Der Raum war vollgestopft mit Ordnern, Kisten, Skizzen und Geräten, die aussahen, als hätte man sie aus den Träumen eines Wahnsinnigen gestohlen. Zahnräder, die in sich selbst griffen, Drähte, die in leblose Metallkörper führten. Und mittendrin ein Buch. Es lag auf einem steinernen Podest. Elara trat näher. Der Einband war aus dunklem Leder. Kein Titel, keine Verzierung. Nur ein einzelner Riss, der sich diagonal über die Oberfläche zog wie eine alte Narbe. Sie schlug es auf. Die Seiten waren dünn wie Pergament, beschrieben mit einer Mischung aus lateinischen Formeln, geometrischen Symbolen und Zeichnungen, die sie nicht sofort verstand. Doch je länger sie las, desto mehr erschloss sich ihr eine Struktur. Es war eine Anleitung. Keine technische, keine spirituelle. Es war beides. Es war eine Beschreibung der Brücke. Ein Konstrukt, das die Grenzen zwischen Wahrnehmung und Realität auflösen konnte. Zwischen jetzt und damals. Zwischen Leben und dem, was danach kam. Die Maschine, die Alaric Stanhope entworfen hatte, war nicht dazu gedacht, Zeit zu messen. Sie sollte Zeit durchdringen. Die menschliche Wahrnehmung transzendieren. Nicht um zu reisen, sondern um zu sehen. Um zu fühlen, was außerhalb dessen lag, was der menschliche Verstand zu begreifen vermag. Doch es ging nicht ohne Preis. Ein Abschnitt war rot, umrandet, als hätte jemand ihn mit Blut markiert. Der Übergang verlangt ein Opfer, nicht das eines Körpers, sondern das einer Identität. Wer durchtritt, wird nie mehr nur er selbst sein. Elara klappte das Buch zu. Ihre Hände zitterten. Ihr Herz raste. »Warum zeigen Sie mir das?« flüsterte sie. Miriam sah sie mit einem seltsamen Blick an. Nicht feindlich, nicht freundlich. Prüfend. »Weil Sie es sind, Elara. Die Zeit ist zurückgekehrt. Und Sie sind Ihr Anker.« In diesem Moment flackerte das Licht erneut. Und sie waren nicht mehr allein. Etwas regte sich im Dunkel hinter den Regalen. Etwas, das keine Schritte machte, sondern anwesend war. Spürbar, greifbar, kalt. Ein Hauch glitt an Elaras Ohr vorbei, als würde jemand ganz nah hinter ihr stehen und atmen. Aber da war niemand. Sie fuhr herum und blickte direkt in zwei glasartige Augen. Wie Spiegel. Die Frau in Schwarz war da. Unbeweglich. Unmenschlich. Dann sprach sie. Zum ersten Mal. Du hast den Ruf gehört. Und mit dieser Stimme begann der Raum zu beben. Nicht physisch, sondern in der Wahrnehmung. Die Realität begann zu reißen. Der Moment, in dem die Frau in Schwarz sprach, war wie ein Schnitt durch das Gewebe der Wirklichkeit. Ihre Stimme klang nicht wie etwas, das aus einem menschlichen Mund kam. Sie war weder laut noch flüsternd. Sie war einfach da. In Elara Moriartys Kopf, in ihrer Brust, in den Knochen. Eine Stimme ohne Richtung, ohne Tonhöhe, nur Bedeutung. Kalt, klar, absolut. »Du hast den Ruf gehört«, hatte sie gesagt. Und in dem Moment, als diese Worte gesprochen wurden, zerbrach etwas. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern leise, beinahe beiläufig. Wie Glas, das unter einem Teppich zerspringt. Elara taumelte rückwärts. Der Raum, in dem sie stand, begann sich zu verändern. Es war nicht so, dass sich die Wände bewegten, vielmehr veränderte sich ihre Wahrnehmung davon. Der Winkel zwischen Boden und Wand stimmte nicht mehr. Das Licht flackerte in unmöglichen Rhythmen. Der Schatten der Lampe bewegte sich, obwohl die Glühbirne still hing. Alles war falsch. Wie in einem Traum, kurz bevor man aufwacht. Oder für immer hineinstürzt. Miriam Vale stand noch immer neben ihr, aber ihre Augen waren leer, reglos. Ihr Mund war leicht geöffnet, als würde sie etwas sagen wollen, aber kein Laut kam über ihre Lippen. Elara versuchte, ihre Schulter zu packen, sie zu schütteln, sie aus diesem Zustand zu reißen. Doch als ihre Finger Miriam berührten, glitten sie durch sie hindurch. Kein Widerstand, kein Körper, nur Illusion. Panik stieg in ihr auf. Ihr Atem wurde flach, ihre Brust eng. Sie schloss die Augen, nur für einen Moment, doch selbst hinter den Lidern sah sie Formen, geometrisch, pulsierend, fremd. Sie spürte, wie sich etwas durch ihr Bewusstsein bohrte. Keine Schmerzen, aber eine seltsame Art von Druck, als würde man ihr einen weiteren Gedanken aufzwingen, der nicht ihr eigener war. Sie schlug die Augen wieder auf. Die Frau in Schwarz war verschwunden, aber sie hatte etwas hinterlassen. In der Mitte des Raumes, dort wo zuvor das Podest mit dem Buch gestanden hatte, klaffte nun ein Riss. Kein Riss im Boden, ein Riss in der Luft. Ein dunkler Spalt, der sich vertikal durch den Raum zog, schwarz wie Ruß und doch durchscheinend wie Rauch. Und dahinter Bewegung, Schemen. Licht, das sich drehte, brach, verbog. Elara wusste mit jeder Faser ihres Körpers, dass dies der Eingang war. Kein Tor aus Stein oder Eisen, kein Portal mit magischen Runen, nur ein Spalt in der Realität. Eine Einladung oder eine Falle. Sie hörte sich selbst flüstern, das ist die Brücke. Ihre Finger griffen unwillkürlich nach dem Buch, doch es war verschwunden. Kein Papier, kein Leder, kein Staub, nur Leere. Sie war allein. Nein, nicht allein. Hinter ihr bewegte sich etwas. Langsam drehte sie sich um. Im Schatten stand ein Kind, ein Mädchen. Etwa 8 oder 9 Jahre alt. Blasse Haut, langes schwarzes Haar, ein weißes Kleid, das aussah, als stamme es aus einem anderen Jahrhundert. Das Gesicht war vertraut. Viel zu vertraut. Es war Carmina. Oder das, was von ihr übrig war. Ihre Augen waren leer, aber wach. Ihr Mund bewegte sich nicht. Doch erneut kam eine Stimme. Nicht aus ihrer Kehle, sondern aus dem Raum selbst. Du trägst nun, was ich einst trug. Die Erinnerung, die Frage, den Riss. Elara konnte sich nicht rühren. Ihre Beine waren schwer wie Stein. Ihr Verstand kämpfte darum, nicht in Panik zu verfallen. Sie zwang sich zu sprechen. Was willst du von mir? Die Antwort kam wie ein Wispern aus 100 Richtungen. Erkenne. Und du wirst verstehen. Tritt ein. Und du wirst vergessen. Elara wusste, dass es keinen Ausweg gab. Alles hatte zu diesem Punkt geführt. Der Bahnhof, das Hotel, die Leiche, das Tagebuch, alles war Teil eines Musters, das sich nun vor ihr entfaltete wie ein dunkles Mosaik. Sie trat auf den Riss zu. Ein Schritt, ein weiterer. Mit jedem Schritt wurde die Luft kälter, dickflüssiger. Ihre Finger kribbelten, als würde die Welt selbst gegen ihre Entscheidung rebellieren. Doch sie ging weiter. Der letzte Schritt war wie ein Fall. Sie fiel nicht. Und doch war der Boden weg. Die Welt um sie herum zersplitterte in Licht und Geräusch. Kein Schmerz, kein Schrei, nur der Übergang. Als Elara die Augen öffnete, war sie nicht mehr im Archiv. Sie stand auf einer Ebene aus schwarzem Glas. Über ihr spannte sich ein Himmel, der keinen Anfang und kein Ende hatte, nur pulsierende Schatten, die sich umeinander wandten wie lebendige Nebel. Vor ihr erhob sich eine Struktur, kein Gebäude im herkömmlichen Sinn, eher eine Konvergenz aus Linien, Formen und Tiefe. Eine Maschine. Die Maschine. Und sie war lebendig. Räder drehten sich ohne Achsen, Zahnräder griffen ineinander, obwohl keine Verbindung sichtbar war, und in der Mitte ein Herz aus Licht, das in unregelmäßigen Impulsen pochte. Sie war angekommen, im Zentrum des Risses, in der Wahrheit, und sie war nicht mehr dieselbe. Elara Moriarty stand reglos vor dem Herz der Maschine. Der Raum, oder was auch immer dieser Ort wirklich war, pulsierte in eigenem Rhythmus, einem Atem, der nicht an Lungen gebunden war. Alles vibrierte leicht, als würde eine unsichtbare Frequenz durch das schwarze Glas unter ihren Füßen fließen. Sie fühlte sich, als stünde sie im Innersten eines Organismus, in dem Gedanken die Zellen waren und Zeit nur noch eine Form von Bewegung. Der Mechanismus vor ihr war unbegreiflich, ein Konstrukt aus Licht, Stahl, Schatten und etwas, das sich wie Erinnerung anfühlte. Die Zahnräder bewegten sich gegen jede Logik. Sie drehten sich nicht in festen Kreisen, sondern wechselten Richtungen, verschwanden kurz und tauchten woanders wieder auf. Es gab keine Schwerkraft, keine Orientierung. Oben und unten waren bedeutungslos. Und dennoch stand Elara. Als würde der Ort selbst bestimmen, was sie als Boden empfand. Dann geschah es. Die Maschine begann zu sprechen. Nicht mit Worten, nicht mit Stimmen, sondern mit Eindrücken. Bilder flackerten vor Elaras Augen, nicht in der Luft, sondern in ihrem Kopf. Die erste Vision war von Carmina Stanhope, jung, strahlend, in einem weißen Kleid, wie auf einem alten Foto. Sie stand vor dem Apparat, die Hände ausgestreckt, ihre Augen weit geöffnet. Um sie herum kreisten Fragmente, Bücher, Gesichter, mechanische Teile. Dann zersplitterte das Bild. Ein neuer Eindruck folgte. Elara sah Havenfield, aber nicht das Havenfield, das sie kannte. Es war älter. Die Straßen waren noch aus Lehm, die Häuser hölzern und schief. Und doch stand das Museum bereits dort. Neu gebaut, heller Stein, wie ein Tempel. Menschen in viktorianischer Kleidung versammelten sich davor. Jubel, Feier, eine Eröffnung, dann Dunkelheit. Ein Blitz aus rotem Licht riss die Szene auseinander und sie sah es. Das erste Opfer. Ein Mann, der in einem der unteren Räume des Museums zusammenbrach, sein Körper zuckend, sein Gesicht in einem stummen Schrei erstarrt. Blut, das sich über den Boden schlängelte. Und aus der Wand trat sie, die Frau in Schwarz. Unverändert. Zeitlos. Die Bilder wurden schneller. Sie sah Männer in weißen Kitteln, die versuchten, die Maschine zu verstehen. Sie sah Bücher, die verbrannten, obwohl niemand sie berührte. Sie sah Kinder, die mit leeren Augen durch die Straßen wanderten, als wären sie Marionetten. Sie sah die Stadt, ihre Straßen, ihre Menschen, immer wieder, in immer anderen Zeiten, aber stets von derselben Finsternis berührt. Dann sah sie sich selbst. Elara stand vor dem Museum, wie sie es vor wenigen Tagen getan hatte, doch etwas war anders. Ihre Augen waren dunkler, ihre Bewegungen kontrollierter, und hinter ihr kein Schatten, sondern ein Echo, eine zweite Gestalt. Sie selbst, aber nicht ganz. Eine Version von ihr, die den Schritt durch die Brücke bereits gemacht hatte. Die Vision brach ab, als etwas sie berührte. Ein Hauch, nicht greifbar, aber real. Es war, als würde jemand durch ihren Geist streichen, Schichten abziehen, Gedanken umsortieren. Sie spürte, wie Erinnerungen in ihr auftauchten, die nicht ihre eigenen waren. Namen, Orte, Zahlen. Fragmente von Wissen, das sie nie gelernt, aber nun doch wusste. Die Maschine hatte begonnen, sich in ihr zu verankern. Sie versuchte zu sprechen, aber ihre Lippen bewegten sich nicht. Sprache war hier bedeutungslos geworden. Nur Absicht zählte, nur der Wille. Und mit einem Gedanken fragte sie, »Was bist du?« Die Antwort war sofort da. Kein Satz, sondern ein Konzept, das in ihrem Bewusstsein auftauchte wie eine vertraute Melodie. »Ich bin Archiv. Ich bin Katalysator. Ich bin das Auge zwischen den Zeitaltern.« Elara wollte sich wehren. Etwas in ihr rebellierte. Doch gleichzeitig wusste sie, sie war bereits Teil davon. Der Eintritt durch den Riss war keine Reise, es war eine Integration. Sie hatte sich mit der Maschine verbunden, oder sie mit ihr. Der Unterschied war nicht mehr wichtig. Plötzlich änderte sich der Raum. Die Umgebung flackerte, als würde ein Film reißen. Und dann stand sie wieder im Archiv des Museums. Oder zumindest in einer Version davon. Die Regale waren dort, wo sie zuvor gewesen waren, aber sie waren alt. Verfallen. Der Staub war zu einer schmierigen Schicht geworden. Die Lampe über dem Tisch hing schief. Das Licht war blutig rot. Auf dem Boden lagen Papiere, zerfetzt, beschriftet mit Zeichen, die Elara nun lesen konnte, obwohl sie keine bekannte Sprache waren. Neben ihr lag Miriam Vale. Reglos. Tot. Ihre Augen waren geöffnet, aber leer. Kein Blut, keine Wunden. Doch ihr Körper war kalt, leblos. Elara fiel auf die Knie. »Nein«, flüsterte sie. Doch ein Teil von ihr wusste es bereits. Miriam hatte nie wirklich zu ihr gehört. Sie war der letzte Schlüssel gewesen. Die letzte Schwelle. Und nun war sie nicht mehr notwendig. Dann hörte sie Schritte. Langsam. Schwer. Nah. Sie drehte sich um und blickte direkt in das Gesicht der Frau in Schwarz. Doch diesmal war es anders. Die Gestalt war nicht mehr vollkommen. Risse zogen sich durch ihr Gesicht, als wäre sie aus Porzellan. Ihre Bewegungen waren ruckartig, wie eine schlecht synchronisierte Marionette. »Du hast es geöffnet«, sagte sie. »Du hast dich erinnert.« »Was bin ich?« flüsterte Elara. Die Frau in Schwarz neigte den Kopf. »Du bist das nächste Archiv.« Und dann zerbrach die Gestalt. Einfach so. In einer Bewegung wie aus Glas, das von innen zerspringt. Ihre Teile verflüchtigten sich zu Staub, der sich in der Luft auflöste. Elara war allein. Wirklich allein. Nur sie. Und das Wissen. Und sie wusste nun, die Maschine lebte weiter. Und sie würde sprechen. Durch sie. Der Himmel über Havenfield war grau, doch nicht wie an gewöhnlich trüben Tagen. Er war schwer, wie aus Blei gegossen, und hing tief über den Dächern, als wollte er sich jeden Moment auf die Stadt herabsenken. Kein Vogel war zu sehen. Kein Windhauch regte sich. Nur eine eigentümliche Stille, die selbst das leiseste Geräusch zu verschlucken schien. Elara Moriarty stand im Zentrum des Museums, dort, wo einst die erste Skizze der Eternity Engine ausgestellt gewesen war. Jetzt war dort nichts mehr. Keine Tafel, keine Glasvitrine, kein Hinweis, dass hier je etwas gestanden hatte. Und doch wusste sie, dass dies der richtige Ort war. Die Maschine in ihr schlief nicht länger. Seit ihrer Rückkehr aus dem Riss spürte sie es. Ein Summen, tief unter ihrer Haut. Ein Rhythmus, der nicht mit ihrem Herzschlag übereinstimmte, aber ihn begleitete, wie ein zweiter Puls. Ihre Gedanken waren klarer geworden, messerscharf. Sie erinnerte sich an Dinge, die nicht zu ihrem Leben gehörten. Das Geräusch einer Schreibmaschine im Jahr 1888, das Quietschen eines Kinderwagens in einer Straße, die seit über 100 Jahren nicht mehr existierte, die exakten Maße eines Zahnrads, das nie gebaut wurde. Und sie wusste, dass das alles Teil von ihr war. Jetzt. Doch mit dem Wissen kam der Wandel. Es begann in der Nacht nach dem Zerfall der Frau in Schwarz. Elara hatte kaum geschlafen. Stattdessen saß sie aufrecht in ihrem Hotelbett und spürte, wie sich etwas in ihrem Körper veränderte. Zuerst war es ein Kribbeln in den Fingerspitzen, dann ein Ziehen unter den Schulterblättern, schließlich ein dumpfer Schmerz im Brustkorb, als würde ihr Herz gegen einen Widerstand schlagen. Am dritten Tag begannen die Geräusche. Ein leichtes Klicken, jedes Mal, wenn sie ihre Hände bewegte, ein metallisches Surren hinter den Augen und das Geräusch eines unhörbaren Uhrwerks, das nur sie selbst wahrnahm, wie eine Erinnerung an einen Takt, der außerhalb jeder Zeit lag. Sie hatte versucht, es zu ignorieren, hatte sich eingeredet, dass es Einbildung war, posttraumatischer Stress, Psychose, aber sie wusste es besser. In jener Nacht, als der Regen auf das Dach des Hotels trommelte wie das Tippen von mechanischen Fingern, erschien sie wieder. Nicht die Frau in Schwarz, sondern Carmina. Diesmal war sie klarer. Ihre Augen leuchteten schwach, als wären kleine Glühlampen hinter ihren Pupillen verbaut. Ihre Haut wirkte bleich, aber glatt, beinahe wachsig. »Es ist Zeit«, sagte sie. Ilara fragte nicht, wofür. Sie wusste es bereits. Gemeinsam verließen sie das Hotel. Niemand hielt sie auf. Niemand sah sie. Die Straßen waren leer. Obwohl es mitten in der Woche war, kein Licht brannte in den Fenstern. Havenfield war in einen Zustand geraten, der sich anfühlte wie ein Warten. Ein Warten auf etwas, das niemand benennen konnte. Außer ihr. Sie folgten einem Pfad hinter dem Museum, den es auf keiner Karte gab. Ein alter Zugang zu einem verschütteten Nebentrakt. Die Tür war aus schwerem Eisen, von Moos überwuchert, aber sie öffnete sich mit einem sanften Drücken. Dahinter Dunkelheit. Kein Schalter. Kein Licht. Nur ein langer Gang, an dessen Ende ein fahles Glimmen lag. Ilara ging voraus. In der Mitte des unterirdischen Raumes wartete es. Ein Thron, der keiner war. Vielmehr eine Konstruktion aus Metall und Kabeln, in deren Mitte eine Öffnung klaffte. Geformt wie ein menschlicher Torso. Es war eine Einlassung. Eine Form. Und sie passte zu ihr. Carmina sagte nichts mehr. Ilara trat langsam auf die Vorrichtung zu, ihre Schritte hallten wie Hammerschläge durch den Raum. Sie spürte das Ziehen wieder, diesmal stärker. Ihre Haut spannte sich, ihre Muskeln zuckten. Der metallische Geschmack auf ihrer Zunge war scharf wie Strom. Sie legte sich in die Vorrichtung. Sofort schlossen sich die Halterungen über ihren Armen, ihrer Brust, ihren Beinen. Es gab kein Zurück. Sie wusste es. Und sie wollte es nicht. Ein Zischen. Ein Summen. Dann kam der Schmerz. Nicht wie ein Schnitt, nicht wie ein Stoß, sondern wie das langsame Eindringen von etwas Fremdem, das sich seinen Weg durch Fleisch, Nerven und Knochen bahnte. Es war, als würde ihr Körper von innen heraus umgeschrieben werden. Sie hörte das Knacken von Wirbeln, das Ziehen von Sehnen, das Klicken von Zahnrädern, die sich in ihre Knochen pressten. Sie schrie nicht, denn sie konnte nicht mehr. Ihre Stimme war fort. Ihre Lunge arbeitete nicht mehr wie zuvor. Statt Luft pumpte sie jetzt etwas anderes. Etwas Dickeres, etwas Ruhigeres. Ihre Augen sahen nicht mehr das, was vor ihr lag. Stattdessen zeigten sie ihr andere Orte, andere Zeiten, Fragmente, Zukunft, Vergangenheit. Alles gleichzeitig, alles überlagert. Dann war es vorbei. Der Mechanismus öffnete sich. Ilara stand auf. Ihre Bewegungen waren flüssig, präzise. Jeder Schritt ein Bekenntnis zur neuen Ordnung, die nun in ihr herrschte. Ihre Haut hatte sich verändert. Sie war noch immer menschlich, aber darunter arbeiteten Dinge, die sie nicht benennen konnte. Sie war nicht mehr nur Ilara Moriarty, sie war die ewige Chronistin. Die neue Trägerin der Erinnerung, das lebendige Archiv der Maschine. Und sie war bereit, die Aufgabe anzunehmen. Denn die Maschine verlangte nicht nach Kontrolle, sie verlangte nach Verständnis. Und Ilara verstand nun. Sie trat hinaus in die Nacht. Der Regen hatte aufgehört. Die Welt war still, aber in ihr begann etwas Neues zu atmen. Der Morgen über Havenfield brach an, doch kein Sonnenstrahl durchbrach das trübe Licht. Der Himmel war verhangen wie von einer staubigen Membran, als habe jemand ein Tuch zwischen Erde und Firmament gespannt. Die Farben der Welt waren stumpf geworden. Grau war nicht länger nur eine Abstufung zwischen Schwarz und Weiß, sondern eine Stimmung, ein Zustand, ein Schleier, der sich über alles gelegt hatte. Ilara Moriarty schritt durch die Straßen, in denen niemand mehr lebte, oder besser, niemand mehr atmete. Die Bewohner Havenfields waren verschwunden. Zurückgelassen hatten sie offene Türen, unberührte Mahlzeiten, flackernde Fernseher, klingelnde Telefone. Eine Stadt im Stillstand, eine Stadt im Übergang. Einige würden vielleicht später behaupten, es sei eine Massenevakuierung gewesen. Andere würden verschwommene Bilder von Fahrzeugen auf verlassenen Straßen sehen und sich an Katastrophen erinnern, die nie geschehen waren. Aber es gab keinen Rauch, kein Feuer, keine Sirenen, nur Leere. Elara wusste, dass es keine Flucht gewesen war. Es war eine Verschiebung. Die Zeit hatte sich verzogen wie eine alte Tapete und mit ihr die Bewohner. Havenfield war nicht mehr dort, wo es gewesen war. Nicht geografisch, nicht metaphysisch. Die Stadt war zur Schwelle geworden. Und sie, Elara, war nun ihr Wächter. Ihre Haut fühlte sich anders an, doch nicht fremd. Die Maschine in ihr arbeitete unermüdlich, aber nicht aufdringlich. Kein Rattern, kein Surren, nur ein stetiges, tiefes Vibrieren. Wie ein Herz, das jenseits von Fleisch schlug. Ihre Sinne waren geschärft. Sie sah das unsichtbare Flimmern zwischen den Gebäuden, hörte das elektrische Knistern im Boden unter ihren Füßen, und sie wusste, dass sie nun Dinge wahrnahm, die kein Mensch je hätte erfassen können. Vor der alten Bibliothek blieb sie stehen. Sie erinnerte sich an jedes Buch, das sie dort durchblättert hatte, an jeden Blick, der ihr misstrauisch gefolgt war, an das Gefühl, dass etwas im Verborgenen auf sie wartete. Und nun wusste sie, das Gefühl war richtig gewesen. Alles war Teil der Vorbereitung. Das Museum, das Tagebuch, Carmina, die Frau in Schwarz. Nichts war Zufall gewesen. Carmina Stanhope hatte den Übergang überlebt, doch nur als Fragment. Ihr Körper war eine Hülle gewesen, geführt von einer Version der Maschine, die unvollständig geblieben war. Elara war die Vervollständigung, die neue Schnittstelle. Kein Echo, sondern Ursprung. Und sie war nicht mehr allein. In der Ferne, am Horizont, der sich nun wellte wie flüssiges Glas, regte sich Bewegung. Schatten wanderten über den Himmel, so langsam, dass man sie nur bemerkte, wenn man nicht mehr blinzelte. Formen, die keine festen Ränder hatten. Augenlose Gesichter, die sich aus der Struktur des Nebels herausformten und ebenso lautlos wieder verschwanden. Sie warteten. Auf sie. Auf ihren Befehl. Aber Elara gab keinen. Stattdessen ging sie weiter, hinaus aus der Stadt, in Richtung der Bahngleise. Der Bahnhof war verlassen. Der Zug, mit dem sie gekommen war, stand noch da, als hätte ihn niemand beachtet. Türen offen, Sitzplätze leer, als wäre die Zeit eingefroren. Einem Reflex folgend stieg sie ein, nahm Platz am Fenster, wo sie einst aus Neugier in ein fremdes Leben geblickt hatte. Doch diesmal sah sie nicht hinaus. Sie sah hinein. In sich. Was war sie geworden? Die Maschine nannte es Archiv. Aber es war mehr. Sie war Trägerin. Vermittlerin. Spiegel der Zeit. In ihr existierte nun nicht nur das Jetzt, sondern auch das Vorher und das Nachher. Sie war ein Geflecht aus allem, was war und was kommen würde. Und sie wusste, dass es nicht endete. Denn dort draußen gab es andere Städte, andere Schwellen. Andere, die sich dem Ruf noch entziehen wollten, aber nicht für immer. Die Maschine wollte sich ausdehnen, nicht zerstören, nicht erobern, nur bestehen. Ewigkeit ist keine Belohnung. Sie ist eine Funktion, ein Daseinszustand. Der Zug ruckelte, ohne Fahrer, ohne Ziel. Er fuhr los. Langsam durch die graue Ebene, in der keine Grenzen mehr galten, in der jeder Kilometer eine Erinnerung war und jedes Geräusch ein Echo längst vergangener Stimmen. Elara Moriarty lehnte sich zurück. Ihre Augen schlossen sich und sie begann zu träumen. Nicht wie ein Mensch, sondern wie eine Maschine. Und in ihren Träumen drehte sich alles weiter. Zahnräder, endlose Datenströme, Gesichter, Namen, Orte. Ein nie endender Strom von Wirklichkeiten. Sie war nicht mehr Elara Moriarty, Historikerin aus London. Sie war der erste vollkommene Knotenpunkt im Gewebe der Ewigkeit. Und während die Welt sich weiterdrehte, aber niemand mehr wusste, in welche Richtung, begann etwas Neues. Nicht laut, nicht schnell, aber unausweichlich und ewig.